ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Ann-Christin Schenten.
Ich höre es immer wieder, dieser egomanische Spruch: die Ukraine und wer kümmert sich um uns? Die Ostdeutschen als Opfer, wo natürlich keinerlei Empathie entstehen kann gegenüber Opfern eines Angriffskrieges, wie es in der Ukraine stattfindet.
Aus den psychologischen Studien zu diesen großen Begriffen Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit wissen wir eigentlich, dass da Menschen auch eine Wertehierarchie haben. Sicherheit kommt ihnen doch als erstes. Das macht auch erstmal Sinn, nicht? Wenn das Leben bedroht ist, ist man lieber sicher und unfrei.
Vor wenigen Wochen, am 3. Oktober, da haben wir 35 Jahre Wiedervereinigung gefeiert. Und für uns in der Radio- und Podcast-Debatte der zweite Gedanke ist das heute der Anlass dafür, darüber zu sprechen, vor welchen gemeinsamen Aufgaben und Herausforderungen Ost und West derzeit stehen und uns vor allem mit Blick auf aktuelle Bedrohungen und ein womöglich unterschiedliches Freiheitsverständnis zu fragen, was Ost und West heute noch trennt. Ich bin Ann-Christin Schenten und freue mich, dass die Sozialwissenschaftlerin Katja Salomo und der Schriftsteller Marco Martin heute meine Gäste sind. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Katja Salomo forscht am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung unter anderem zu den Themen politischer Extremismus und soziale Intoleranz. Sie ist uns heute zugeschaltet aus Sachsen. Das ist richtig, oder?
Ja, richtig.
Genau, da sind Sie auch geboren und aufgewachsen. Marco Martin ist Schriftsteller und ebenfalls in der ehemaligen DDR geboren und ist aber 1989, kurz vor der Wende, noch mit seiner Familie als Kriegsdienstverweigerer in den Westen übergesiedelt. Und er hat jüngst sein neues Buch Freiheitsaufgaben im Tropenverlag veröffentlicht. Dort stellt er die Frage, ob wir 35 Jahre nach der Wende dabei sind, die Freiheit aufzugeben oder bereit, sie zu verteidigen. Und wir starten diese Sendung ja immer mit einem ersten Gedanken. Und deswegen würde ich passend zum Thema gerne zunächst von Ihnen wissen, wo steht denn aus Ihrer Sicht die Wiedervereinigung 35 Jahre nach der Wende? Katja Salomo.
Ja, große Frage. Ich glaube, wir sind so in der Phase der Reflexion, nicht unbedingt der Aufarbeitung. Der Diskurs fokussiert sich natürlich auf das, was nicht gut oder gar nicht funktioniert hat, was man vielleicht hätte heute noch ändern könnte, was man korrigieren könnte. Zum Teil passiert es dann auch. Also ich gebe mal ein Beispiel, wo ich denke, wir haben viele Fortschritte gemacht, wie über den Osten berichtet wird. Als ich jung war und auch als ich junger Erwachsene war, war das schon noch der Standard, dieses Othering fachsprachlich, nicht? Also zugespitzt westdeutscher Journalist, Journalistin reist in diese exotische Enklave Ost und berichtet von den komischen Erfahrungen, den komischen Menschen, die man da trifft. Das ist heute verpönt. Das ist ein Fortschritt, der offensichtlich nicht selbstverständlich war. Was die Diskussion schwer macht, heißt vielleicht auch gerade für meine Generation, ist, dass wir etwas erfahren über Dinge, die einfach mit dem Rechtsverständnis, mit dem wir jetzt aufgewachsen sind, im Vereinten Deutschland nicht zusammengehen. Also die Beispiele sind bekannt mittlerweile, dass, keine Ahnung, westdeutsche Unternehmen ihre Konkurrenz im Osten aufkaufen konnten ohne weiteres und auch noch staatliche Zuwendung bekommen haben. Anderes ist schmerzhaft, weil man sieht, na gut, das hatte niemand auf dem Plan, aber es richtet halt trotzdem Schaden an, also in meiner Forschung die demografischen Verwerfungen, die Wendezeit losgetreten hat, das wälzt sich jetzt einfach unerbittlich durch die Generation. Und man muss auch sagen, in Ostdeutschland oder in Deutschland ist diese Aufarbeitung und diese Reflexion besonders schwer aufgrund dieser bestimmten Situation, in der wir sind. Nicht? Also wir hängen da ja anderen osteuropäischen Ländern total hinterher. Die können einfach als Länder gemeinsam auf diese jüngste Vergangenheit schauen. Bei uns, wenn man darüber spricht, man ist dann schnell in diesem Diskurs jammern, Anschuldigungen, Ostdeutsche sind undankbar und so weiter und so fort. Und das bremst das alles ein bisschen.
Marco Martin, wo sehen Sie die Wiedervereinigung 35 Jahre nach der Wende?
Ich sehe es unter anderem darin, dass sich Ost- und Westdeutsche und Ostdeutsche untereinander sofort in ein Streitgespräch begeben können. Und das ist etwas Positives. Ich würde mir deshalb auch erlauben, auf Frau Salomon gleich zu antworten. Sie sprach von den demokratischen Verwerfungen, die die Wende losgetreten hat. Ich würde ein bisschen weitergehen. Ich würde sagen, es sind die demokratischen bzw. undemokratischen Verwerfungen der deutschen Geschichte. Von 1933 bis 1999 hat es im Gebiet Ostdeutschlands keine freien Wahlen gegeben. Das macht etwas über die Generationen hinweg. Eine Aufarbeitung wie in 1968 in der Bundesrepublik hat es im Osten nicht gegeben. weite Teile der Bevölkerung, auch der nachwachsenden Generation, sind weiterhin im Sich-Verteidigen-Modus, sodass das, was man von selbstreflexiven Erwachsenen erwartet, nämlich auch den eigenen Anteil von Verantwortlichkeit, von Bürgerteilhabe zu reflektieren, da noch wirklich Nachholbedarf zeigt, was gleichzeitig nicht bedeutet, dass die Altbundesrepublik voll wäre von reflektierten Demokraten und Demokratinnen. Das nicht, aber weil der Blick jetzt auf den Osten ging, glaube ich, ist Kritik nicht nur am vermeintlich dominierenden Westen wichtig, meiner Meinung, sondern eben auch, dass ein Reflektieren in die Gänge kommt, nämlich auch, dass die jetzige Generation ihre Eltern, ihre Großeltern befragt, was hatte man bei den 68ern, man kann das jetzt von den Leuten im Osten auch erwarten.
Mhm. Über die Kritik an Ost und West sprechen wir, glaube ich, gleich noch zu Genüge. Marco Martin, ich würde gerne auch noch mal darauf zurückkommen, dass Sie ja am 7. November im vergangenen Jahr, das ist jetzt schon fast ein Jahr her, eine denkwürdige Rede beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue gehalten haben. Da sind Sie, würde ich sagen, auch einer breiteren Öffentlichkeit noch mal bekannter geworden, damals zum 35. Jahres Tag der Friedlichen Revolution in der DDR. Und in dieser Rede haben Sie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier scharf kritisiert. Das fand der gar nicht gut. Sie haben ihn kritisiert, weil er aus Ihrer Sicht jahrelang gegenüber Russland gezögert habe. Er habe geschwiegen und dann die Wirtschaftsbeziehungen eben aufrecht gehalten. Und die Ukraine, die zahle dafür nun den höchsten Preis, sagen Sie. Sie haben in dieser Rede auch gesagt, dass die Solidarität in Ostdeutschland mit der Ukraine deutlich geringer sei als im Westen. Woran lässt sich das erkennen?
Ich muss vielleicht ganz kurz hinzufügen, das, was ich in der Rede gesagt habe, war nichts Neues, nicht etwa etwas Originelles. Es sind Tatsachen und Fakten, die seit Jahrzehnten auf dem Tisch liegen und die vor deren Konsequenz in Osteuropa, in den baltischen Demokratien, in Polen, auch von osteuropäischen Wissenschaftlern, Menschenrechtlern seit Jahr und Tag gewarnt wurde, dass man nicht seine Energieversorgung in die Hände eines KGB-sozialisierten Massenmörders legen kann, ohne dass es Konsequenzen gibt. Und was die Nichtwahrnehmung dieser Konsequenzen betrifft in Ost und West, fällt mir natürlich schon Diskrepanz auf. Die Solidarisierung in der Ukraine ist im Westen, wenn man so zuhört, reflektierter, verschämter. Und im Osten, ich muss es so sagen, kotzt es sich einfach raus. Ich höre es immer wieder, dieser egomanische Spruch, die Ukraine und wer kümmert sich um uns. Das ist natürlich eine kollektive Egomanie, die natürlich auch von Parteien gemästet wurde. Jahrelang von den SED-Nachfolgern der Linkspartei, deren Wähler jetzt zu großen Teilen bei der AfD zu finden sind. Die Ostdeutschen als Opfer, wo natürlich keinerlei Empathie entstehen kann gegenüber Opfern eines Angriffskrieges, wie es in der Ukraine stattfindet, weil man sich ja selbst dauernd als Opfer fühlt des westdeutschen Neokolonialismus und so weiter. Und weite Teile auch, ja, ich würde sagen, auch der Publizistik und der Wissenschaft haben diese egomanische, lamoyante Opfererzählung im Osten natürlich auch mit unterstützt.
Katja Salomo, das sind ja schon auch harte Vorwürfe. Würden Sie da mitgehen?
Nein, eigentlich nicht. Gott, das ist aber jetzt viel auf einmal. Also die Gründe für diese fehlende Solidarisierung, wie Sie sagen, oder einfach diese stärkere Angst vor Deeskalation, das hat jetzt erstmal was mit dem höheren Sicherheitsbedürfnis zu tun in Ostdeutschland. Und das kann man schon auch erklären. Vorweggeschoben sei noch, dass der Unterschied in der Unterstützung nach den Trenddaten ja auch nicht mehr so groß ist. Das hat sich ja schon ziemlich weit angeglichen. Ich glaube, so 10 Prozentpunkte, je nach Umfrage, Unterschied noch. Und ich mache das mal an einem Beispiel fest, das hat erstmal gar nichts mit Ostdeutschland zu tun. Meine Generation in ganz Europa und auch in den USA, Millennials sind es, wir haben ein höheres Sicherheitsbedürfnis als die Vor- und Nachgeborenen, weil 9/11 und die damalige Zunahme der Terroranschläge in unsere, wie man sagt, formativen Jahre fiel. Also als wir Teenager und junge Erwachsene waren und solche Schocks, die in solchen Lebensalter fallen, die prägen einfach nachhaltiger. Wenn man jetzt mal in Ostdeutschland schaut, für die Elterngeneration war die Wiedervereinigung, all die Massenarbeitslosigkeit ein riesengroßer nachhaltiger Schock. Da sind die Zahlen ja auch da, dass man das belegen kann. Also was wie Einbruch der Geburtenrate, die sich über 15 Jahre dann erst wieder angeglichen hat, ist ein Hinweis auf einen Riesenschock. Die Großelterngeneration mit dem Mauerbau war vielleicht auch ein kleiner Schock, könnte man sich vorstellen. Und die Generation der Urgroßeltern, die natürlich nicht mehr unbedingt lebt, das tradiert sich aber so in den Familien, wenn man die anspricht auf oder angesprochen hat auf die Erfahrung mit den Russen. Also von meinem Heimatort weiß ich hier, dass sich die Jungfrauen halt aus dem Dachboden versteckt haben vor den Russen. Oder anderes kommt dann immer mal so als Geschichten. Ich habe mal meinen Papa gefragt, war eigentlich jemand in unserer Familie musikalisch? Und er meinte, ja, deine Großmutter hat Ukulele gespielt, aber haben die Russen mitgenommen. Nicht? Also da sind völlig andere Erfahrungen dann auch konkret mit den Russen und eine Angst vor den Russen da. Hinzu kommt, dass wenn sich Menschen einfach wirtschaftlich schwächer fühlen, haben sie eben auch ein höheres Sicherheitsbedürfnis, weil sie sich weniger gut vor Schocks und Konsequenzen schützen können, was sie macht. Und wenn man das zusammen, ich muss ehrlich sagen, wenn ich auf die Zahlen schaue, könnte man auch sagen, man muss eigentlich fragen, warum der Unterschied nicht größer ist zwischen Ost und West in der Stelle, warum wir uns schon so sehr angeglichen haben, obwohl Ostdeutschland da schon noch in einer anderen Position ist.
Ja, Sie sprechen jetzt von Angst, wobei man ja auch teilweise wahrnehmen kann im Osten, dass die Stimmen dann eher dahin gehen, dass man eher verständnisvoll gegenüber Russland sich sogar verhält. Marco Martin, das ist, glaube ich, auch teilweise Ihre These.
Ich glaube nicht, dass es eine These ist, sondern dass es beglaubigt ist, durch Beobachtung und eben nicht nur durch Beobachtung, sondern ein Narrativ. Der Narrativ, der im Osten befeuert wird durch AfD, BSW und weite Teile der Linken, ist ein Verständnis für die russische Aggression. Und Frau Salomon, wenn Sie sprechen, wir, die Millennials, muss ehrlich sagen, ich habe immer so ein bisschen Probleme, wenn wir, die uns sozusagen das Privileg gegeben ist, hinter einem Mikro zu sitzen, uns als Sprecher einer Generationsgehorde sehen. Da habe ich jetzt durch die Generationen hinweg immer so ein bisschen ein kleines Problem. Aber ich muss natürlich sagen, die jungen Menschen in Osteuropa und nicht nur die jungen Menschen sehen das natürlich ganz anders. Sie hatten die Erfahrung des nazideutschen Angriffskrieges und der stalinistischen Okkupation. Und die Konsequenzen, die sie daraus ziehen, sind natürlich Wehrhaftigkeit der Zivilgesellschaft, der Demokratien gegenüber dem neorussischen Imperialismus. Und diese Angsterfahrung, die sie dann im Osten beschreiben, ja, selbst wenn man Angst hat, würde man ja dann suchen, sich zu wappnen. Also ich kann da leider nicht ganz mit Ihnen mitgehen. Und auch das, was Sie beschreiben, der Mauerfall, der Mauerbau, war kein kleines Schockerlebnis. Er war das Trauma einer ganzen Generation, die sich plötzlich eingesperrt gefühlt
hat. Ja, das war ja mein Punkt. Gefühlt
hat. Und ich glaube auch danach, viele Ostdeutsche argumentieren ja heute nicht aus einer Situation oder aus einer Position der wirtschaftlichen Schwäche, sondern auch aus einer Position des berechtigten Stolzes auf das, was sie sich nach 1990 aufgebaut haben. Wir sprechen ja jetzt nicht über verelendete Landschaften, sondern wir sprechen natürlich auch über sehr viele heterogene Biografien, wo nicht nur das Scheitern, sondern auch das Gelingen eine wahnsinnige Rolle spielt. Aber aus diesem Gelingen heraus kommt natürlich auch nach meiner Beobachtung dann auch dieser Wunsch, das, was man sich erarbeitet hat, sich nicht wegnehmen zu lassen, in Anführungsstrichen, von den Flüchtlingen, denen man jetzt unterstellt, die eigene wirtschaftliche Position zu schwächen. Ich glaube, das spielt auch nur eine Rolle.
Ich würde gerne mal auf dieses Sicherheitsgefühl zu sprechen kommen, weil ich fand das einen durchaus interessanten Punkt, dass eben die Generation der Millennials durch diese Schocks wie 9/11 ein anderes Sicherheitsgefühl hat als die Generation davor, die vielleicht aber auch andere Erfahrungen gemacht haben. Und Katja Salomo, Sie sagen ja, das ist in West- und Ostdeutschland. Trotzdem schreiben Sie, Marco Martin, dass Sie eigentlich, und das attestieren Sie auch Westdeutschland, diese Angst sich eigentlich jetzt nicht zumindest dahin verwandelt, dass man sagt, okay, wir müssen uns jetzt wirklich mal wappnen, wir müssen uns verteidigen, zum Beispiel angesichts dieser russischen Bedrohungen, sondern dass das eher in eine Art Verdrängungsmechanismus führt.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin, auch wenn es sich jetzt vielleicht so ein bisschen angehört hat, ja kein Ossi-Basher, sondern aus meinen 36 Jahren inzwischen schaue ich mir natürlich auch den Westen an, wo viele Leute ja mitnichten so super schlau und reflektiert sind, wie sie sich immer gerne geben. Ich frage mich dann schon, wo ist die German Angst, die es als Vokabular sogar in andere Sprachen geschafft hat, angesichts dieser Bedrohung unsere Zivilgesellschaften angesichts Putins Angriffskriegen, wo ja ganz klar ist, wenn man sich das russische Staatsfernsehen und die Medien anschaut, dass das ein versuchter Rollback ist, um den sogenannten eurasischen Raum wieder unter despotische Kontrolle zu bringen. Und wer da natürlich sehr wach ist, sind Menschen in Osteuropa. Ich wiederhole es nochmal, in den baltischen Demokratien in Polen und natürlich auch in den skandinavischen Demokratien, während Deutschland als Rechtsnachfolger eines Staates, der einen Angriffskrieg begonnen hat und der einen Angriffskrieg durchgezogen hat in menschheitsverbrecherischem Ummaß, wie es vorher nicht bekannt war, dass Deutschland aus dieser Erfahrung das dann die Schlussfolgerung zieht, nie wieder Krieg. Und das finde ich eine ziemliche, ich würde sagen Frechheit, weil es die Grenzen leugnet oder die existenzielle Grenze oder den existenziellen Unterschied leugnet zwischen einem Angriffskrieg und einem legitimen Verteidigungskrieg. Und die Länder, die sich Deutschlands Angriffskriegen hatten erwehren müssen, gehen auch nicht auf diese Spur nie wieder Krieg, sondern sie sagen nie wieder Einparteienherrschaft, nie wieder Angriffskrieg, nie wieder Holocaust, nie wieder Holodomor, nie wieder Totalitarismus. Und diese Debatte beginnt jetzt erst in Deutschland und ich muss sagen, angesichts der Gefahren beginnt sie mir reichlich zaghaft.
Wie sehen Sie das, Frau Salomo?
Ich glaube, das Yin zu Yang der russischen Provokation ist natürlich auch das Wegfallen der Sicherheitsgarantien der USA, mit denen eine ganze Generation von Westdeutschen aufgewachsen ist. Und ich glaube, das ist gerade so der ganz große Schock da. Also es ist das Narrativ, aber ich habe in den letzten Monaten in mehreren Diskussionen gesehen, wie halt ältere westdeutsche Männer in dem Fall so ein bisschen zusammengebrochen sind während der Diskussion, weil sie einfach gar nicht damit umgehen konnten, dass diese Nachkriegsordnung, wie man so sagt, jetzt weggefallen ist. Und wenn wir doch über Unterschiede zwischen Ost und West sprechen, ich glaube, was das betrifft, da nähern wir uns eher an, weil ich glaube, Ostdeutschland hatte nie diese Idee von irgendeinem Retter, der da irgendwie von außen kommen will. Und das rechnet diese Idee der starken, guten, hilfsbereiten USA. Allerdings, und ich mache mich jetzt wieder zum Sprachrohr meiner Generation, hatte das, glaube ich, meine Generation und Jüngere auch nicht. Wir sind ja auch schon mit einem ganz anderen USA-Bild aufgewachsen, nicht? Also Stichwort, wir demonstrierten gegen den Eintritt Deutschlands in den Irakkrieg. Wir haben das mitbekommen natürlich in unseren prägenden Jahren, dass dieser Krieg auf Lügen basierte. Wir mussten uns mit Amokläufern schon auseinandersetzen, die durch Nachahmetaten von damals Amokläufen in den USA passiert sind. Und die noch Jüngeren sehen die USA natürlich auch als ein Problem im Kampf gegen den Klimawandel. Und insofern glaube ich, dass da was gerade passiert in dieser westdeutschen Generation, uns eigentlich insgesamt näher bringt und uns alle so ein bisschen exponierter fühlen lässt gegenüber den Gefahren dieser Welt. Und das ist nicht unbedingt was Schlechtes, das ist halt was passieren muss.
Ja, steckt da nicht vielleicht dann auch eine Chance drin, dass man näher zueinander kommt?
Ja, schon. Ich weiß nicht, ich sehe auch ehrlich gesagt nicht, dass, also wie gesagt, ich interpretiere die Zahlen auch anders. Ich sehe nicht, dass da der große Unterschied zwischen Ost und West liegt, wenngleich ich natürlich auch sehe, dass die AfD und andere Teile Stimmung machen. Aber ja, die sind nun mal stark. Die sind aber nicht stark geworden durch diese Themen. Die wirken halt heute auf Gesellschaft zurück, weil sie schon stark sind. Aber das ist ja nicht, was den Wahlerfolg getrieben hat, dieser Parteien.
Wenn Sie das hören, Marco Martin, es liegt vielleicht in dieser Bedrohungslage eine Chance, dass Ost und West zumindest in diesem gegenseitigen Anerkennen, wir sind jetzt irgendwie alle in dieser gleichen Krise, dass da eine Chance drin besteht, sich wieder anzuernähern. Was sagen Sie dazu?
Also angesichts der weltweiten Attacken auf die liberale Demokratie, die von China kommen, Putins Russland, von Islamisten, von Rechtspopulisten und natürlich auch von der gegenwärtigen Trump-Regierung, ist mir eine zunehmende Verständigungsmöglichkeit zwischen Ost und West nicht ganz vorn auf der Prioritätenliste, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich glaube, der Wegfall der USA als Führungsmacht ist natürlich dramatisch und viele in Ostdeutschland, und da würde ich Frau Salomo auch gern widersprechen wollen, für viele mit historischem Bewusstsein ist es natürlich klar, die Wiedervereinigung hat auch deshalb funktionieren können und auch friedlich funktionieren können, aufgrund der Präsenz der USA, der Vereinigten Staaten nach 1945, dass sie mitgeholfen haben, aufzubauen, eine funktionierende Demokratie, die sich in den Jahren hinweg immer weiter ausdifferenziert hat. Also da würde ich durchaus das Wort Dankbarkeit verwenden wollen, weil es einfach ein historischer Fakt ist, dass ohne die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg es im Westen ziemlich duster ausgesehen hätte. Und die Bundesrepublik wäre auch nie so wirtschaftlich stark gewesen, ohne eben den Marshallplan. Also ich meine, das sind keine emotionalen Gefühligkeiten, sondern Anerkenntnis der Tatsache. Und was jetzt wegfällt, ist natürlich tatsächlich dramatisch. Es gibt einen partiellen, vielleicht sogar mehr als partiellen Seitenwechsel. Man hat gesehen, Trump und Putin auf dem roten Teppich, der Autoritarismus, der jetzt dann auch sichtbar wird, wenn Musk und Vance für die AfD werben. Also das sind schon hochdramatische Dinge, sodass vor diesem Hintergrund deutsch-deutsche Nickeligkeiten oder Verständnisschwierigkeiten gar nicht mehr die Rolle spielen. Es geht jetzt einfach darin, sehen wir unsere liberale Zivilgesellschaft als einen Wert? Oder denken wir, naja, das war ja eh nur Camouflage, kann weg. Aber dann sollte man auch ehrlich sein und sagen, okay, dann machen eben die Autoritären die Drecksarbeit und wir stehen daneben. Und ich glaube, dieses Danebenstehen, in welcher Generation auch immer, können wir uns als Demokraten und Demokratinnen einfach nicht leisten.
Aber gerade in Ostdeutschland gibt es ja auch gerade sehr große Erfolge einer Partei, die eben diese demokratischen Bestrebungen durchaus unterwandern will, die AfD. Bundesweit ist sie aktuell eigentlich fast so stark wie nie. Laut Infratest sind Union und AfD aktuell gleich auf mit 26%. Vor einigen Wochen gab es auch Umfragen, die die AfD als stärkste Kraft in Deutschland gesehen haben. Und gerade in den ostdeutschen Bundesländern ist die AfD derzeit am stärksten. Und die AfD ist eben auch eine Partei, die sich eher als russlandfreundlich positioniert, die Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnt. Und da fragt man sich eben, was macht das mit dieser Gesellschaft? Was macht das auch mit der Gesellschaft im Hinblick auf die russische Bedrohung? Frau Salomo, wie beurteilen Sie diese quasi Unterwanderung im Inneren im Hinblick auf die Bedrohung im Äußeren?
Wie gesagt, Ostdeutsche entscheiden sich nicht unbedingt aufgrund der AfD Politik gegenüber Russland dafür, für diese Partei zu wählen. Die AfD wird immer noch sehr stark wahrgenommen als eine Partei mit einem Thema, und das ist Immigration. Und das hat auch was mit vielen Dingen zu tun, auch mit Sicherheitsempfinden. Da wird dann diese Bedrohung aufgebaut von Überfremdung und Islamisierung, die natürlich soweit falsch ist. Also die AfD ist für mich auch der größere Feind noch momentan als Russland oder eine größere Herausforderung. Und wenn Sie mich jetzt fragen, woran das liegt, dann muss man natürlich schauen, wo die AfD jetzt genau erfolgreich ist, nicht? Und das ist ja nicht überall in Ostdeutschland, wenn gleich natürlich schon ein bisschen flächendeckend, aber das sind eben vor allen Dingen auch strukturschwache, wie man sagt, ländliche Gebiete, auch Städte, strukturschwache Städte und die Gebiete, die eben sehr, sehr stark von Abwanderung betroffen waren in den vergangenen Jahren. Und das ist im Übrigen nichts speziell Ostdeutsches. Das sehen wir in ganz Europa, das sehen wir auch in den USA. Wir sehen in ganz Europa seit den 80er Jahren, dass sich da was auseinanderentwickelt, nämlich strukturschwache ländliche Gebiete und strukturstarke Städte. Nicht? Das ist wirklich was, wo kein Fortschritt gemacht wird. Und die Hintergründe dafür sind ja, wie viel einfach in den Kommunen kaputt geht durch diese Entwicklung. Und in Ostdeutschland, wenn ich Ihnen das mal kurz einordnen darf, es geht nicht nur darum, dass Ostdeutschland irgendwie anders darstellt als Westdeutschland. Ostdeutschland sticht ja da international raus, nicht? Also wenn man mal Ostdeutschland als Land nimmt statistisch, nicht? Japan wäre noch stärker überaltert. Eine Handvoll Länder haben noch weniger Frauen im Vergleich zu Männern in der Heiratspopulation, wie es heißt. Eine Handvoll Länder haben noch weniger Kinder im Vergleich zu den Älteren in der Gesellschaft. Und während all diese anderen Länder diese Probleme jeweils einzeln zu bekämpfen haben, fällt das alles in Ostdeutschland zusammen. Also Ostdeutschland steht dafür einfach vor weltweit singulären Herausforderungen. Und diese Entwicklungen haben halt viel mit den Kommunen gemacht und die AfD ist davon unbedingt Nutznießerin, aber das ist ja auch nicht ganz automatisch, nicht? Aber was da passiert, also die progressivsten Stimmen sind abgewandert. Durch diesen Mangel an Kunden ist Infrastruktur verloren gegangen. Und ja, wirtschaftlich geht es den Menschen besser. Sie haben mehr Geld, aber vor Ort können sie das Geld weniger gut ausgeben. 60% der Menschen in Ostdeutschland leben auf dem Land. Und Cafés, Shops, Schwimmbäder, auch Schulen, Grundschulen, Mittelschulen und so weiter, alles schließt. Die Wege werden länger im Alltag, auch für die Kinder. Diese Orte erfahren so wenig Zuwanderung von außen. Das heißt, Menschen haben kaum Möglichkeiten, Erfahrung zu sammeln. Soziale Netzwerke leiden, Nachbarschaftsvertrauen verschwindet. Das heißt, diese Orte sind auch haben weniger Organisationskraft. Und die AfD, die extreme Rechte insgesamt, auch rechtsextreme Kleinstparteien, hat halt vor etwa 10 Jahren ihre Strategie, was das betrifft, geändert und fokussiert sich auf genau diese Orte und stilisiert sich als Kümmerer vor Ort. So hat es der Verfassungsschutz mal beschrieben. Versucht, diese Leerstelle zu füllen, anstatt jetzt irgendwelche großen Demonstrationen zu veranstalten, wie die Pegida-Strategie noch war. Und das funktioniert ja sehr, sehr, sehr gut. Und damit ist die AfD eine Partei, die sehr stark lokal verankert ist. Und dann natürlich auch im nächsten Schritt mehr Einfluss hat darauf, was die Menschen überhaupt denken, über Gefahrenlagen, die gerade eben noch gar nicht existierten. Klar.
Marco Martin, was sehen Sie als schlimmer an, die AfD im Inneren oder Russland im Außen?
Also ich würde zuerst mal Frau Salomo danken für die Beschreibung auch dieser ländlichen Malaise, die ja genau so ist. Und ich glaube, in der Zukunft wird wahrscheinlich die Diskrepanz zwischen Peripherie und Zentrum sogar vielleicht noch stärker sein als die zwischen Ost und West in Gänze. Die AfD und Russland, die gehören natürlich zusammen. Uns wurde bereits der hybride Krieg erklärt. Und wenn man sieht, wie AfD und etwas weniger BSW in den russischen Medien gelabelt werden und wie man da auch versucht, weiter Einfluss zu üben, ist natürlich ganz deutlich, man hat es hier mit der fünften Kolonne Russlands zu tun.
Ja.
Es ist ganz eindeutig und ich würde da auch jetzt nicht eine Gefahrenpriorisierung machen, sondern es gehört zusammen und auch in diesem russischen Narrativ die traditionellen Werte gegen das verschwulte Westeuropa etc., gegen das von Einwanderung unterminierte Westeuropa, das ist ja wirklich AfD-Rhetorik pur. Aber was da Frau Salomo beschrieben hat, dem ist natürlich so, dass diese Partei jenseits dieses großen Narrativs sich als alltagsnaher Kümmerer in Szene setzt und die demokratischen Parteien da allein aufgrund mangelnder Mitglieder noch nichts entgegensetzen können. Das ist natürlich ein ganz großes Problem.
Frau Salomo, ich habe Sie da ganz kurz im Hintergrund gehört. Also auch dieser Nährboden, der da vielleicht in Ostdeutschland entsteht, den die AfD für sich nutzt, demokratische Zersetzungen, die dann wiederum auch Russland in die Hände spielen.
Mhm.
Würden Sie da zustimmen?
Ja, unbedingt, ja. Jetzt wissen wir ja auch, dass soziale Medien einfach von Russland genutzt werden. Ja, gerne auch einfach für die und die Missinformation. Das ist nicht immer so strategisch, aber ich glaube, das bisschen, was wir da so einen Blick haben, das geht schon auch in die Richtung, dass sie sehr genau wissen, was sie tun und dass die auch sich über die rechtsextremen Strömungen in den jeweiligen Ländern sehr bewusst sind und was so die Konflikte sind und wie sie sie ausnutzen können. Und das wird natürlich befeuert, ja. Und ja, muss man leider sagen, dass viele Ostdeutsche da einfach sich an der Nase herumführen lassen.
Marco Martin, Ihr neues Buch heißt Freiheitsaufgaben, ist im Truppenverlag erschienen und dieses Freiheitsaufgaben, das ist im doppelten Wortsinn gemeint. Können Sie das kurz ausführen?
Ja, Freiheit im Sinne von Aufgabe, was zu tun wäre, obwohl ich kein Ratgeberautor bin und mich jetzt auch nicht anheischig machen würde, irgendein 10-Punkte-Programm zu entwerfen, sondern zu versuchen zu skizzieren, wie ausgehend von der Gefahrenanalyse Freiheit verteidigt werden könnte, dass wir erstmal ein Bewusstsein bekommen für Freiheit. Und das spielt dann auch in das zweite mit rein, Freiheitsaufgaben im Sinne von, was bereits aufgegeben wurde. Und ich würde sagen, nicht was von Freiheit aufgegeben wurde, sondern was aufgegeben wurde von der Wahrnehmung und ganz konkreten Wertschätzung von Freiheit. Und mit diesem, ja, mit diesem Doppelbild spielt dann auch der Titel.
Ja. Was bedeutet es, also oder anders gefragt, die Freiheit in Ost und West, welche Unterschiede sehen Sie denn da?
Oftmals wird ja gesagt, dass die Westdeutschen, die die Freiheit geschenkt bekommen haben, mit ihr reflektierter umgehen, was ich jetzt gar nicht mal glaube. Die Ostdeutschen haben die Freiheit ja auch geschenkt bekommen von der demonstrierenden Minderheit der 89er und von den günstigen politischen Konstellationen des Jahres 1990 dann. Und beide, also in Ost und West, haben die Freiheit nicht erkämpft. In Ostdeutschland war es eine mutige Minderheit. In Westdeutschland eigentlich gar niemand. Obwohl man natürlich in der Binnenarbeit innerhalb der Demokratie während der Jahrzehnte natürlich sehr viel geleistet hat. Ich will das auch gar nicht in Abrede stellen. Aber es ist dann doch so, dass man das von den Westalliierten geschenkt bekommen hat. Und was man geschenkt bekommt, darauf hat auch der ostdeutsche Historiker Sascha Ilko Kowalczuk immer wieder hingewiesen, was man geschenkt bekommt, mit dem geht man nicht so achtsam um. Dessen Wert erkennt man nicht. Und für mich ist natürlich die Freiheit jenseits parteipolitischer Slogans das Allerentscheidendste. Auch die Debatte über soziale Ungerechtigkeiten und wie man diese Ungerechtigkeit beheben kann, braucht ja die Freiheit der Rede, braucht eine angstfreie Existenz. Und aus diesem Grund ist es natürlich klar, dass die Freiheit das A und O ist. Und dass gleichzeitig eine Zivilgesellschaft nie und nimmer allein mit zivilen Mitteln verteidigt werden kann. Und ich glaube, da gibt es natürlich in Ost und West noch einige Wahrnehmungsschranken.
Ja, Frau Salomo, vielleicht können wir mal auf diese Wahrnehmungsschranken eingehen. Also das sind ja auch schon große Schlagworte. Man kann die Freiheit nicht nur zivil verteidigen. Welche Unterschiede sehen Sie da in Ost und West hinsichtlich des Freiheitsverständnisses?
gar nicht mal so viel. Nicht? Also ich verstehe diese historische Argumentation, aber aus diesen historischen Gegebenheiten ergibt sich ja nicht unbedingt ein unterschiedliches kollektives Bewusstsein. Also ich meine, die jüngere Generation, wir haben alle die Freiheit geschenkt bekommen, wir sind alle in stabile Demokratien hineingeboren worden. Und aus den Studien, aus den psychologischen Studien zu diesen großen Begriffen Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit. Wissen wir eigentlich, dass da Menschen schon auch eine Wertehierarchie haben? Sicherheit kommt eben doch als erstes. Das macht auch erstmal Sinn. Nicht? Wenn das Leben bedroht ist, ist man lieber sicher und unfrei. Und Freiheit bedingt sich vor allen Dingen mit Gerechtigkeit, nicht? In der Wahrnehmung. Also da werden so die Konflikte aufgetragen, nicht? Im Sinne von Leistungsgesellschaft werden versus Solidaritätsgedanken und so weiter. Generell muss ich sagen, ich bin nun gerade eben das Gegenteil von Herrn Martin. Ich bin nun gerade nicht die große Philosophin und auch nicht die Historikerin. Ich denke, das ist ja sehr praktisch und versuche tatsächlich so Maßnahmenkataloge aufzustellen. Und wenn man Freiheit und übrigens auch Gerechtigkeit und vielleicht damit dann auch die Sicherheit nach außen verteidigen will in Deutschland, in Ostdeutschland, dann muss man das abbauen, von dem ich sagte, was diesen Wahlerfolg der AfD am meisten treibt, nämlich diese regionale Ungleichheiten. Und das würde ja gehen. Da könnte man ja Gesetze reformieren. Ich würde sehr konkrete Vorschläge machen, aber passt vielleicht nicht zum Gespräch.
Marco Martin, aber was da fiel ja jetzt auch gerade ein Satz, man ist vielleicht manchmal lieber sicher als unfrei. Ich glaube, dem würden Sie vielleicht sogar widersprechen.
Ja, und zwar nicht als der Philosoph, der ich nicht im geringsten bin. Also wir haben ja Philosophen. Ich denke an Richard David Brecht, den Fernseherklärer. Das war jetzt ein Scherz. Nein, ich bin ein Schriftsteller, der reist, also mehr nicht, und der sich Gedanken macht und der Dinge zu skizzieren versucht. Ohne Freiheit keine Sicherheit. Eine Sicherheit, die den Kopf in den Sand steckt und aus dieser Binnenperspektive dann heraus nörgelt, hat den Blick auf das, sozusagen auf die Gegebenheiten verloren, ohne die Wehrhaftigkeit. Das bedeutet natürlich auch die militärische Wehrhaftigkeit. Westliche Zivilgesellschaften, können wir uns die ganzen notwendigen Debatten über Verbesserungen im Sozialen, im Bildungswesen, was den Klimaschutz betrifft etc., können wir uns all diese Debatten sparen. Das können wir, ich würde mal sagen, salopp, das können wir einfach knicken, wenn die Gesellschaft als solche militärisch bedroht ist. Und dieses Sicherheitsdenken, ja, ich glaube, gerade wer Sicherheit als einen Wert sieht und Frieden als einen Wert sieht, sollte sich doch darum bekümmern, wie diese Werte wirklich nachhaltig verteidigt werden können. Und aus diesem Grund ist es das A und O, und zwar jenseits von Glasperlenspielen um Begriffe. Es geht um das ganz, ganz Konkrete.
Wie stehen Sie beide denn dazu? Ich glaube, bei Marco Martin habe ich es jetzt schon rausgehört, dass man eben die Freiheit auch militärisch verteidigen muss. Deswegen vielleicht zuerst Katja Salomo.
Ja, selbstverständlich. Was denn jetzt sonst? Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich jemand konkret noch in Frage stellt. Was ich jetzt eher in Frage stelle, ist, dass Russland, ich bin aber auch nicht Expertin darin, aber diese Art, die riesengroße Bedrohung jetzt gerade darstellt. Nicht, dass das furchtbarste Ergebnis wäre, wenn sie angreifen, ja, sie verlieren halt den Krieg, als ob sie jetzt gegen die EU ankommen. Mein Gott, ein Land, was kleiner ist als, also von der Wirtschaftskraft, ist Italien, was jetzt schon so viel Menschenmaterial, und so sieht Russland ja seine Soldaten selbst verliert. Also ich habe da nicht Angst, dass Russland uns überrennt. Ich sehe nur, klar, wenn es zum Schlimmsten kommt, werden halt Menschen sterben. Und es wäre super, wenn wir das verhindern können. Aber dass ich jetzt Angst habe, dass Russland überrennt, dann überhaupt nicht, und ich stimme auch überhaupt nicht zu, dass wir jetzt anfangen sollten, nur noch darüber nachzudenken oder die ganze Politik darauf auszurichten. Das würde ja nun eigentlich genau den Falschen in die Hände spielen. Ja, natürlich müssen wir uns weiterhin innenpolitischen Themen widmen. Und gerade die neue Regierung ist sehr davon geprägt, im Wesentlichen Symbolpolitik zu machen, innenpolitisch, und eben so ein bisschen die Wehrhaftigkeit voranzutreiben. Da sieht man ja schon dieses Problem, wenn wir uns zu sehr auf diese Wehrhaftigkeit jetzt fokussieren. Das lässt die anderen Probleme nicht verschwinden, und die können uns von innen auffressen, genauso wie alles andere von außen.
Und vielleicht auch der Mechanismus Angst als Katalysator, quasi dann unsere Gesellschaft auch von innen zu zersetzen, Marco Martin?
Mhm. Ja, also ich würde da widersprechen. Es geht ja nicht darum, dass russische Panzer bis an die Algarve vorstoßen. Aber es geht dahin, was wir jetzt erleben und was wir in Zukunft noch stärker erleben. Angriffe auf Infrastruktur, europaweit Russlands Unterstützung für rechtspopulistische, rechtsradikale Parteien, Wegwerfagenten, all das wird noch kommen, Drohnenangriffe. Das sind keine Petitessen, das ist nicht etwas, was irgendwie am Rande so ein bisschen köchelt und man durch Wegsehen oder gute Detailpolitik wegkriegen könnte. Es ist die Herausforderung unserer Generationen, unserer Zeit. Und ich würde es nochmal wiederholen, dass die friedliche Lösung von Konflikten im Inneren steht und fällt mit der Abschreckungsmöglichkeit, die unsere liberale Zivilgesellschaft leisten muss gegenüber den Angriffen von außen. Ansonsten können wir auch unsere wichtigen Modelle der Konfliktlösung, des Kompromissfindens, des permanenten notwendigen Streits etc. einfach weiter nicht durchziehen. Wir sprechen um das Fundament und das Fundament ist hoch bedroht.
Ich würde sagen dazu, dass man diese Abschreckung leisten kann und irgendwie in einer Form von Stärke tritt. Aus meiner Sicht gehört da durchaus auch dazu, dass Ost und West eben nicht noch weiter auseinanderdriften, sondern dass wir irgendwie auch im Inneren diese Einheit weitertragen und verstärken. Deswegen würde ich jetzt gerne zum Ende der Sendung zu den zweiten Gedanken kommen. Was muss aus Ihrer Sicht getan werden, damit Ost- und Westdeutschland 35 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht noch weiter auseinanderdriften und eben gegen diese Bedrohungen nicht bestehen können? Zuerst Katja Salomo.
Ja, hatte ich schon angesprochen, Regionalförderung reformieren, demografische Faktoren in der Finanzausgleich beachten, Ostdeutsche müssen fair repräsentiert sein, in Elitenpositionen in Wirtschaft, Politik, Medien, Gewerkschaften, da hapert es noch. Meine Generation muss als etwas Unbeteiligter etwas mehr mit Neutralität diese Reflexion der Wende vorantreiben, sodass wir die nächsten Generationen auch wirklich eine Aufarbeitung einfordern können. Vieles darf im Übrigen auch weiterlaufen wie bisher, weil wir haben uns ja schon stark angenähert. Ein Punkt, den ich mir wünschen würde, ist, dass Westdeutschland aufhört, hier und da so zu tun, als sei der Rechtsextremismus in Ostdeutschland ein ostdeutsches Problem. Nicht, also ich verstehe, woher das kommt, ich respektiere es auch natürlich, aber ich habe immer so einen Eindruck, also das Bild im Kopf, da steht da jemand im Wald und es kommt eine Feuerwand auf einem zu und man ruft dann noch den paar Leuten, die zwischen einem und der Feuerwand stehen, nee, ihr müsst da selber löschen, nicht? Wir haben ja genug gezahlt, nicht? Also das interessiert das Feuer nicht. Und salopp, zynisch, tut mir leid, aber anstatt jetzt die 100. Vortragsreihe gegen Rechtsextremismus in irgendeiner westdeutschen Großstadt zu organisieren, könnte man die Gelder nutzen, um vielleicht eine Patenschaft zu übernehmen für den Jugendclub in diesen ostdeutschen Kommunen, nicht? Und es den Rechtsextremen vor Ort nicht so lächerlich einfach machen, da Fuß zu fassen, nicht? Also wenn man möchte, dass Zivilgesellschaft uns rettet, dann muss man sie halt unabhängig machen durch die Finanzierung der Kommunen und solche Förderprogramme, die ausgeschrieben werden, weil sonst ist Zivilgesellschaft immer da am schwächsten, wo sie eigentlich am stärksten gebraucht wird.
Marco Martin, das waren jetzt schon sehr konkrete Vorschläge. Was ist Ihr zweiter Gedanke? Was muss getan werden, damit Ost- und Westdeutschland 35 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht weiter auseinanderdriften?
Ja, ich habe mich sehr gefreut beim Zuhören. Diese konkreten Dinge, die sind ja ganz wichtig und da sollte natürlich die Gesellschaft in Ost und West auch viel kreativer werden und sich eben nicht nur, Frau Salomon, Sie kritisieren das zu Recht, mit Haltungsdemos begnügen, sondern ganz konkret, wo kann man hineinkrätschen, wo kann man die Dominanz der Ultrarechten brechen? Das ist ganz wichtig. Es spielt natürlich aber noch eines auch noch eine Rolle, was diese Repräsentanzsachen betrifft. Ich glaube, der Anteil der in Ostdeutschland Lebenden an der Gesamtbevölkerung ist, korrigieren Sie mich, 17% ungefähr. Allein in Nordrhein-Westfalen leben mehr Menschen als in den gesamten Territorien der östlichen Bundesländer. Und in den östlichen Bundesländern leben mittlerweile ja auch nicht nur Menschen, die seit Jahrzehnten ostdeutsche Familienbiografien haben. Von daher sollten wir trotz der Anerkenntnis der Probleme auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Wir haben es hier nicht mit zwei Landeshälften zu tun, die sich feindlich gegenüberstehen, nicht im geringsten.
Katja Salomo, Marco Martin, vielen Dank für Ihre zweiten Gedanken und für das Gespräch.
Sehr gern.
Dankeschön, tschüss.
Eins lässt sich sagen, die Herausforderungen nach 35 Jahren Einheit sind nicht kleiner geworden. Politische Zersetzungen im Inneren und militärische Bedrohungen im Äußeren. Beidem lässt sich aus meiner Sicht nur beikommen, wenn man sich weiter annähert. Dabei sind Ost und West in der Pflicht. Und dabei hilft es tatsächlich, im ersten Schritt anzuerkennen, was unsere Freiheit bedroht und zu erkennen, dass eben diese Freiheit nicht selbstverständlich ist. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Ann-Christine Schenten und danke fürs Zuhören und Weiterdenken. Und weil es wichtig ist, bei diesem Thema und bei anderen Themen wie Trumps Eingriff in die Weltwirtschaft oder dem Krieg gegen die Ukraine oder der Lage im Nahen Osten gut informiert zu sein, habe ich jetzt noch einen Podcast-Tipp für Sie. 11KM, der Tagesschau-Podcast. 11KM bringt Ihnen jeden Tag die eine wichtige Nachrichtenstory direkt ins Ohr, spannend und tiefgründig erzählt. Jeden Tag gibt es da ein neues, aktuelles Thema in aller Tiefe, abwechselnd präsentiert von den Hosts Elena Kuch und David Krause. Montag bis Freitag ab 6 Uhr in der ARD Audiothek und überall da, wo Sie gerne Podcasts hören.